Liebe Zuhörer, wir vom FDH Podcast widmen uns heute einer der spannendsten und kontroversesten Fragen der Endzeit. Wer ist der Antichrist? Die Bibel warnt uns vor ihm, Jesus spricht von falschen Messiasen und die Offenbarung malt ein dramatisches Bild von einer Macht, die gegen Gott und seine Gläubigen kämpft. Aber wer oder was ist der Antichrist wirklich? Ist er eine Person? Ist er eine Bewegung oder eine Idee? Ist er bereits unter uns oder erwartet die Welt noch sein Erscheinen? Wir wollen nicht spekulieren oder Panik verbreiten, sondern gemeinsam in die Schrift eintauchen. Was sagt Gottes Wort über den Antichristen und wie können wir als Christen wachsam und vorbereitet sein? Darüber spreche ich heute mit Armin Baum. Er ist Professor für Neues Testament an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen und er wird uns zeigen, warum das Wissen über den Antichristen nicht nur etwas mit der Endzeit zu tun hat, sondern auch mit unserem heutigen Glaubensleben. Machen Sie es sich bequem, holen Sie Ihre Bibel, denn jetzt wird es spannend. Los geht's. So, jetzt sitzt ihr mir hier im Studio gegenüber. Herr Baum, ich begrüße Sie ganz herzlich.
Vielen Dank.
Herr Baum, das Thema, um das es heute geht und mit dem Sie sich beschäftigt haben, ist ja schon besonders. Man hört zumindest in der Regel kaum etwas dazu in Gemeinden. Daher interessiert mich zunächst, warum dieses Thema, was hat Sie dazu bewogen, sich mit dem Antichristen zu beschäftigen?
Das hat genau diesen Grund, dass wir mindestens in unserer Gemeinde da schon seit vielen, vielen Jahren nichts mehr zu gemacht haben. Und dann hatten wir im November eine Predigtreihe zu den Thessalonicher Briefen, die habe ich selber mitentwickelt. Und am Ende bleibt ein Text übrig, wie das dann so kommt. Und den musste ich dann halt machen. Und das war 2. Thessalonicher 2, der klassische Text über den Antichristen in den Paulusbriefen.
Was war bei den Thessalonichern das Problem, dass Paulus sich genötigt sah, hierzu überhaupt etwas zu schreiben?
Naja, man muss sich noch mal kurz dran erinnern, dass die Gemeinde in Thessaloniki ja erst vor wenigen Monaten gegründet worden war, als Paulus seine beiden Briefe schreibt. Und das, was er ihnen da auf jeden Fall als Kernbotschaft vermittelt hat, als er die Gemeinde gründete, das war eine ganz neue Hoffnung, die aus dem Evangelium kommt. Und die stand in einem so starken Kontrast zu dem, was viele Menschen damals in der nichtchristlichen Antike glaubten, dass die Adressaten da ganz, ganz stark drauf reagiert haben. Also ging man über einen antiken Friedhof, dann fand man da so Grabinschriften, die lauteten ungefähr, ich war nicht, ich wurde dann, ich war, ich bin nicht mehr. Also nach dem Motto, nach dem Tod ist alles aus. Da kommt nichts mehr. Da ist nur noch Dunkelheit. Und Paulus hat denen gesagt, nach dem Tod ist gar nicht alles aus. Es gibt ein ewiges Leben, das Gott uns schenkt. Und das gilt nicht nur individuell. Auch diese Welt geht nicht einfach nur ihrem Untergang entgegen. Gott wird eine neue Welt schaffen. Und das haben die aufgesaugt. Und dann haben sie es an manchen Stellen übertrieben. Und haben sozusagen diese wunderbare Hoffnung ins Extrem gebracht. Und im 1. Thessalonicher Brief hat Paulus auf ein erstes Missverständnis reagiert. Das lautete, die verstorbenen Christen, die jetzt nicht mehr am Leben sind, die haben einen Nachteil. Und dann hat Paulus ihnen erklärt, warum das nicht so ist. Und im 2. Thessalonicher Brief beim Thema Antichrist, da war das Missverständnis, der Tag des Herrn hat schon begonnen oder er ist schon da. Das Ziel ist schon erreicht. Und darauf musste Paulus dann auch wieder reagieren und sagen, ja, das ist schon richtig, der Tag des Herrn kommt, aber er ist jetzt noch nicht da und vorher kommen noch ein paar andere Dinge. Und seine Hauptaussage lautet dann im Grunde, bevor es richtig gut wird, muss es erst noch schlimmer werden. Also das ist natürlich so ein bisschen eine gemischte Botschaft, die nicht nur positiv ist. Und ich glaube, das erklärt auch, warum viele Christen sich nicht so ganz häufig mit dem Thema beschäftigen wollen.
Lassen Sie uns jetzt ganz konkret zu dieser Person in Anführungszeichen des Antichristen kommen. Was macht den Antichristen aus nach biblischem Zeugnis?
Also Paulus schreibt hier im 2. Thessalonicher 2 über diesen Menschen und nennt den erstmal gar nicht Antichrist, sondern er nennt ihn der Mensch der Gesetzlosigkeit. Das Wort Antichrist kommt im Neuen Testament an anderen Stellen dann auch vor, aber hier ist es der Mensch der Gesetzlosigkeit. Und mich erinnert das natürlich immer an so gewisse epische Figuren, wie man sie etwa bei Tolkien antrifft. Da ist das ja der Sauron. Sauron ist so eine Art Antichrist, wenn man so will. Oder bei C.S. Lewis, da ist das in den Narnia-Geschichten Yaddis, die Herrscherin von Narnia. Und die spiegeln schon manches von dem, was hier im Neuen Testament steht. Aber wenn man genau hinschaut bei Paulus, dann stößt man auf zwei Charaktereigenschaften. Und das erste ist maximale Gottlosigkeit, also maximale Feindschaft gegen Gott. Paulus sagt, der wird sich über alles erheben, was Gott genannt wird. Und das heißt also, jede Art von Religiosität oder von Gottesbeziehung, von Glaube, von Gehorsam ist für diese Figur eine Erniedrigung, etwas Unmögliches, etwas, was man abschütteln und zerbrechen muss. Und die zweite Eigenschaft, maximaler Egoismus, maximale Selbstverliebtheit oder man könnte auch sagen maximaler Narzissmus. Er wird sich selbst als Gott ausgeben. Ja. Mehr kann man über sich selbst ja dann nicht mehr sagen. Und ich meine, dass an dieser Stelle auch die Verwendung des Ausdrucks Antichrist, die sich so eingebürgert hat, auch berechtigt ist. Denn dieser Mensch der Gesetzlosigkeit, der ist in diesen Eigenschaften ja das direkte Gegenbild zu Jesus von Nazareth, dem Christus, dem Sohn Gottes. Der die Liebe zu Gott, dem himmlischen Vater, in einzigartiger Weise verkörpert und dann nicht für die Selbstliebe steht, sondern für die Liebe zu den anderen. Und der die Liebe zu sich selbst so weit zurückstellt, dass er den anderen dient. Und das ist das direkte Gegenstück zum Antichristen, der in seinem Egoismus, in seiner Selbstverliebtheit die Menschen unterdrückt und knechtet und immer nur sich selber sucht. Also man könnte sagen, in dieser antichristlichen Figur, da ist der Mensch das Maß aller Dinge. Nicht Gott, sondern der Mensch, das in sich selbst verliebte Geschöpf. Das ist der Antichrist.
Mhm. Ist jetzt der Antichrist eine Einzelperson, auf die wir warten sozusagen? Oder wie hat man sich das vorzustellen?
Ja, wie hat man sich das vorzustellen? Wie soll man jetzt diese Passage über den Menschen der Gesetzlosigkeit interpretieren, wenn man in unsere Zeit hineinschaut oder mal in die Vergangenheit und sich fragt, wo ist der denn aufgetaucht? Und eine Möglichkeit ist, das war eine Einzelperson, die Paulus hier im Kopf hatte. Und diese Einzelperson, die ist irgendwann in der Zukunft angesiedelt, also auch für uns noch in der Zukunft. Und wir warten da drauf. Und eigentlich hatte das für die Thessalonicher deswegen auch gar keine wirkliche Bedeutung, denn der Text handelt ja von etwas, was 2000 Jahre oder noch länger nach ihrer Zeit liegt. Und da kommt man dann schnell dahin zu überlegen, das kann es nicht sein, denn Paulus wollte denen doch auf ihre damalige Situation etwas schreiben, also so Mitte des ersten Jahrhunderts. Und wenn man sich dann etwas umschaut im Neuen Testament, dann gibt es in den Johannesbriefen einige Aussagen, die geben einen deutlichen Hinweis. Und da wird auch tatsächlich der Ausdruck Antichrist verwendet, mehrmals im ersten Johannesbrief. Und da steht dann im ersten Johannesbrief Kapitel 2 beispielsweise, ihr habt gehört, dass der Antichrist kommt, Komma, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Ah, da merkt man schon, okay, das ist wahrscheinlich nicht die richtige Spur, wenn ich mich jetzt auf eine einzelne Figur konzentriere. Und man kann dann weiterlesen, auch im zweiten Johannesbrief, wenn es dann heißt, viele Verführer sind in die Welt hinausgegangen. Und dann wieder im Singular, dies ist der Verführer und Antichrist. Also es sieht so aus, als würde dieser Mensch der Gesetzlosigkeit, als würde dieser Antichrist sagen, wir sind viele. Also in dieser einen Figur verbergen sich mehrere, die das repräsentieren, was Paulus über diese Figur sagt. Und in diese Richtung, glaube ich, muss man das schon deuten. Und dann kommt man, glaube ich, der Sache näher und versteht auch, warum das sowohl für die Thessalonicher vor 2000 Jahren als auch für uns heute relevant sein kann.
Das heißt, man könnte sagen, die Beschreibungen des Paulus und von Johannes beschreiben einen Typus, der sich auf unterschiedliche Art und Weise dann zeigen wird, immer wieder?
Ja, genau. Also so haben das die Reformatoren verstanden. Und ich glaube, dass sie an dieser Stelle richtig lagen. Martin Luther, Johannes Calvin, die haben gesagt, der Mensch der Gesetzlosigkeit oder der Antichrist, der steht im Grunde für ein antichristliches Reich. Der repräsentiert die große Gegenmacht gegen das Reich Gottes, die sich durch die Geschichte zieht. Und das ist der Grund dafür, dass das im 1. Jahrhundert relevant war und im 21. Jahrhundert relevant war. Und wenn die Christenheit noch einige Jahrhunderte besteht, dann wird das immer noch relevant sein. Und ich glaube, dass das ziemlich klug ist und dass das auch das trifft, was Paulus gemeint hat. Die Reformatoren haben dann natürlich gesagt, okay, das ist das Papsttum. Das war in ihrer Zeit ein ganz großer Gegner. Und dann haben sie nicht an einen einzelnen Papst gedacht, sondern an das Papsttum als eine kollektive Größe. Oder sie haben gesagt, das ist der Islam, der uns bedroht. Und dann haben sie an eine kollektive Größe gedacht. Ich glaube, dass wir jetzt schlecht beraten wären zu sagen, das ist Papst Franziskus, weil ich glaube, man muss nicht mit ihm einig sein in allem theologisch, aber antichristlich ist er aus meiner Sicht jedenfalls nicht. Das heißt also, diese gebildeten Reformatoren, das waren ja alles hochgebildete Theologen, die haben diesen Ausdruck, der Mensch der Gesetzlosigkeit, als eine Personifikation interpretiert. Und das machen wir auch an verschiedenen Stellen. Diese Redeweise, diese Ausdrucksweise ist uns auch vertraut. Wir sagen zum Beispiel, das verdanken wir Mutter Natur. Oder Mutter Natur, mit der müssen wir sorgsam umgehen. Und dann kommen die wenigsten Leute auf den Gedanken zu fragen, ja, wo wohnt die denn, die Mutter Natur? Was ist denn die Adresse? Man weiß sofort, das ist etwas Größeres, ne? Oder man sagt, Väterchen Frost. Also um jetzt mal eine Analogie zu bilden, wenn Paulus hier sagt, bevor es wirklich gut wird, muss erst noch der Mensch der Gesetzlosigkeit kommen. So würden wir jetzt sagen, Anfang Dezember, bevor der Frühling kommt, muss erst noch Väterchen Frost kommen. Und er ist ja auch schon da, jedenfalls in manchen Nächten. Ja, und dann könnte man sagen, okay, das ist aber auch eine biblische Ausdrucksweise. Wenn man im Alten Testament schaut, dann gibt's da auch Personifikationen. In der Weisheitsliteratur, Frau Weisheit. Da würde man auch nicht sagen, wann ist die denn geboren? Sondern man weiß sofort, die steht für ein Konzept. Und dann Frau Torheit. Also wenn dann da steht, die Weisheit hat ihr Haus gebaut, nicht? Oder die Weisheit schreitet durch die Gassen. Das ist nicht eine Einzelperson, sondern das ist eine persönliche Darstellung der Weisheit insgesamt. Oder man könnte auch noch denken an die vier apokalyptischen Reiter in der Johannesoffenbarung. Da soll man ja auch nicht meinen, das wären vier besondere Personen, sondern die stehen für Krieg und Inflation und Hunger und so weiter. Und in diesem Sinne haben die Reformatoren gesagt, der Mensch der Gesetzlosigkeit oder der Antichrist, der steht für ein antigöttliches Reich. Und wenn wir ihn so verstehen, dann sind wir auf der richtigen Spur und dann ist das auch für jede Zeit wieder neu relevant, im Blick auf dieses Reich wachsam zu sein und aktiv zu sein.
Wie muss man sich jetzt das Wirken des Antichristen konkret vorstellen?
Wenn man jetzt weiterliest in diesem Text bei Paulus, dann stößt man auf eine zweistufige Entwicklung. Also erst spricht Paulus von einer verborgenen Revolution gegen Gott und dann spricht er von einer Offenbarung des Antichristen oder dieses Menschen der Gesetzlosigkeit. Und diese erste Stufe, die beschreibt er dann mit einer Auseinandersetzung zwischen einer Gegenkraft, die den Antichristen zurückhält, und dem Antichristen, der sich nicht so richtig durchsetzen kann und der deswegen noch sehr unterirdisch und sehr gebremst tätig ist. Und wenn ich mich jetzt frage, was könnte damit gemeint sein mit dieser ersten Stufe, und ich blicke mal auf unsere Gegenwart hier im Westen, in Europa, in Deutschland, dann denke ich an die Gottvergessenheit der westlichen Gesellschaft. Ich glaube nicht, dass das schon die volle Entfaltung eines antichristlichen Reiches ist, aber das ist eine Entwicklung, die zu nichts Gutem führen kann. Wenn wir als Gesellschaft Gott vergessen und wie in so einem Fußballstadion das Stadiondach immer weiter zuziehen und dann glauben, wenn das mal ganz zu ist, also wenn jede Verbindung zur Transzendenz, zur Welt Gottes ausgeschlossen ist, dann wird's richtig gut, ne? Das Gegenteil ist der Fall. Und man merkt an manchen Stellen, wie sich das in unserer Gesellschaft dann auch auswirkt. Und am deutlichsten sieht man das ja gegenwärtig, wenn man die Kirchenmitgliedszahlen anschaut. Also was sich da entwickelt hat, seit der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und dann ganz massiv seit den 60er Jahren, das hat ja zu einer Halbierung der Mitgliedschaft in der evangelischen, in der katholischen Kirche geführt. Und dieser Trend hält an. Das geht noch weiter. Wir wissen nicht, wann die Talsohle erreicht ist. Aber die Generation unserer Kinder und Enkelkinder, die wird nochmal in einer anderen Gesellschaft leben als wir. Und ich würde sagen, das ist diese erste Stufe. Also eine Gesellschaft, die sich nicht brutal, aber langsam und so, dass es manche gar nicht merken, von Gott entfernt. Das ist noch nicht der ganz explizite Hass auf Gott, aber Gott ist uninteressant geworden und man vergisst ihn einfach. Das ist Stufe 1.
Wie sieht Stufe 2 aus?
Über die Stufe 2 schreibt Paulus dann, dass der Gesetzlose offen in Erscheinung tritt. Und dann sagt Paulus auch gleich dazu, damit die Leser nicht zu sehr erschrecken, dass natürlich Jesus, der Herr, ihn dann besiegen wird. Aber diese Stufe 2, die ist nochmal sehr gesteigert und da entfaltet sich dann dieser Hass auf Gott, diese maximale Gottlosigkeit und diese maximale Selbstverliebtheit des Menschen nochmal in viel größerem Maße. Und wenn ich zurückblicke in unserer Geschichte, dann scheint mir das mal ganz stark dagewesen zu sein in der Zeit des Nationalsozialismus. Da denkt man dann an die deutschen Christen, die so ab 1932, 33 gesagt haben, der Nationalsozialismus, das ist eigentlich was total Positives. Und die sind dann genauso rassistisch und antisemitisch geworden wie dieses damalige Unrechtsregime. Und die haben dann sogar den Arierparagraphen verteidigt. Und die sind bis zum Ende des Krieges aktiv gewesen und haben viele Anhänger gehabt. Und man fragt sich im Rückblick, wie konnte das sein? Dass ein solcher Abfall stattfindet vom Evangelium und vom Glauben an den lebendigen Gott und sich das so verdreht. Und ich würde sagen, ja, das war eine Entfaltung, ein richtiges Ausbrechen des antichristlichen Reiches. Und dagegen hat sich ja dann auch Widerstand entwickelt. Das muss ja dann immer sein. Aber das ist für mich so ein sprechendes Beispiel.
Wie können wir abschließend etwas optimistisch mit diesem Thema schließen? Was kann man gegen den Antichristen tun?
Kämpfen. Ja, aber wie ist die Frage? Ich habe vor ganz kurzem nach einem wunderbaren Konzert hier in Gießen in einer Kirche mit einer älteren Dame gesprochen, die saß neben mir. Und er hat gesagt, Herr Baum, wir behandeln gerade in unserem Hauskreis die Johannes-Offenbarung. Und wir sind alle sehr besorgt und sehr geängstigt. Und ich treffe immer wieder Christen, die sind durch dieses Thema Endzeit und Antichrist und das Ganze sehr geängstigt. Und wenn man aber hier Paulus liest, dann ist das gar nicht das Ziel der Aussage, sondern der schreibt dann, für euch hingegen vom Herrn geliebte Geschwister können wir Gott immer nur danken, denn ihr gehört zu den Erstgeborenen seiner neuen Schöpfung. Und dann führt er das so weiter aus. Also es ist eine ganz positive Perspektive. Und dann sagt er ihnen noch, was sie tun sollen. Und man könnte jetzt erwarten, naja, Endzeit-Fahrpläne studieren oder Endzeitbücher lesen oder mindestens mal den Herrn der Ringe lesen und sich mit Sauron beschäftigen oder so. Ja, das kann man natürlich auch machen, auch gerne als Hörbuch, das ist wunderbar. Aber der Paulus legt hier den Hauptakzent auf etwas anderes und sagt, Geschwister, bleibt standhaft und haltet an der Lehre fest. Aber das ist eigentlich alles. Aber das ist das Allerwichtigste, ne? Haltet an der Lehre fest. Also das Bekenntnis festhalten, den Kern des Glaubens, das Glaubensbekenntnis. Damals in der Zeit der deutschen Christen, da hat man ja von Seiten der Bekennenden Kirche die Barmer Theologische Erklärung verfasst, schon 1934. Also das war sowas, an der Lehre festhalten. Und dann kommt dieser klassische Satz. Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. So. Und dann noch einige andere Sätze. Und das hat den Widerstand möglich gemacht. Und über viele Jahre. Und da sind viele Leute, dann konnten sich hinter diesem Bekenntnis versammeln. Ich glaube, das ist immer wieder notwendig. Es gibt ja Gemeinden, viele Kirchengemeinden, die sprechen jeden Sonntag das Glaubensbekenntnis im Gottesdienst. Es gibt freikirchliche Gemeinden, die machen das nicht. Manche machen es nie, das ist schade. Manche machen es immer mal wieder, das ist gut. Man kann das Glaubensbekenntnis auch singen. Zum Beispiel in der Fassung von Hillsong. Aber am Bekenntnis festhalten und sich immer wieder auf das besinnen, was der zentrale Inhalt des Glaubens ist, ich glaube, das ist das Geheimnis. Das ist gar nicht so kompliziert, das ist auch gar nicht so bedrohlich und das erfordert gar nicht unendliche theologische Studien. Aber dafür muss man sich entscheiden und das ist in jeder Zeit relevant, auch in unserer Zeit, von der ich ja sagen würde, das ist jetzt nicht die volle Entfaltung eines antichristlichen Reiches, sondern wir haben es noch unglaublich gut in unserer westlichen Gesellschaft. Aber es könnte sein, dass es schwieriger wird. Und dann würden wir sagen, das ist aber auch ganz neutestamentlich, dass es schwieriger wird. Und um jetzt nochmal den Wechsel zu machen in eine andere epische Erzählung. Also das Wesentliche ist ja nicht Sauron, sondern das Wesentliche ist ja Aslan, ne? So wie C.S. Lewis das gesagt hat. Und ich glaube, die Perspektive beim Thema mit diesem ganzen endzeitlichen und antichristlichen Herausforderungen muss einfach sein, Aslan is on the move. Aslan is on the move. Die christliche Hoffnung. Die darf man sich ja nicht verderben lassen, dadurch, dass es da auch Anfragen gibt und Missverständnisse und in manchen christlichen Kreisen immer wieder neue Missverständnisse, die in die Depression und in den Pessimismus führen. Also ich würde sagen, Aslan is on the move.
Herr Baum, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, dass Sie sich dieses heiklen Themas angenommen haben und für diese mutmachende Perspektive zum Schluss. Ich wünsche Ihnen und auch Ihnen als unseren Zuhörern gottesreichen Segen. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FDH Podcast.